Guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zum letzten Vortrag für heute. Unsere digitale Infrastruktur wird zunehmend von wenigen großen Akteuren dominiert. Mit weitreichenden Risiken für Wirtschaft, Sicherheit und Innovation. David Sommer zeigt uns, wie digitale Monokulturen entstehen, welche Gefahren sie bergen und wie wir gegensteuern können. Freuen Sie sich auf die spannenden Einblicke. Bitte begrüßt mit mir David Sommer.
Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu meinem Talk Digitale Monokulturen etc. Sehr langer Titel, das passiert, wenn man 5 Minuten vor der Deadline eingibt. Bitte macht das nicht so. Die mich nicht kennen, mein Name ist David Sommer. Meine Passion ist das Spannungsfeld zwischen Technologie und Gesellschaft. Ich arbeite in der Cybersecurity-Branche, bin eher ein Techie. Ich habe einen Doktortitel, wenn ich mit akademischen Titeln um mich werfen muss, Dr. Sommer, sehr einfach zu mir. mein Hintergrund, also ich arbeite bei Zülke, ich bin auch sehr aktiv bei der digitalen Gesellschaft. Wer das Hack the Promise Festival in Basel kennt, da gibt es am Schluss dann noch freche Werbung dazu. Da bin ich auch im Orga-Team und ich bin auch Fachexperte an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Studiengang Data Science. Also ihr seht, ich habe ganz viel Zeit, um solche Vorträge zu machen. Aber über was will ich heute sprechen? Ich beginne mal mit Abhängigkeit. Wer von euch hat von dem hier gehört, dass der Bund Microsoft-Lizenzen für etwa 150 Millionen freihändig? Sehr gut, sehr viele. Wer weiß, was freihändig bedeutet? Wenn man Hand hochhält, ist man freihändig. Also der Bund hat das ohne Ausschreibung gemacht, weil laut Bund ist es alternativlos. Es gibt keinen anderen Anbieter als Microsoft. Ich finde das ein bisschen besorgniserregend, andere nicht so, weil das ist ja unser Partner Amerika und so. Jetzt vor einem Monat oder so, die EU fängt jetzt an, den Markt zu regulieren, immer stärker, und Meta hat gesagt, wir bringen Trump into play. Übrigens, vieles ist auf Englisch im Talk, also zumindest die Screenshots. Versteht jeder Englisch oder soll ich Dinge übersetzen? Hand hoch, wer gerne hätte, dass ich die wichtigsten Sachen übersetzt? Niemand. Okay. Also, Meta droht und das hier ist ganz neu. Trump lässt den Handelsstreit mit der EU eskalieren. Zölle von 25%. Jetzt, das hängt nicht direkt damit zusammen, aber die Situation ist nicht gerade unkritisch. Wir haben keine Ahnung, was passiert auch in diesem Abhängigkeitsverhältnis, das wir jetzt in dem Beispiel hier zu dieser amerikanischen Großfirma Microsoft haben. Und das bringt mich eigentlich auch zu einem der Kernpunkte des Talks. Viele Organisationen verlassen sich auf dieselben wenigen Produkte und Lieferanten. Und das führt zu digitalen Monokulturen. Also alle zum Beispiel benutzen Microsoft Office oder ich möchte jetzt keine anderen Beispiele nennen. Ihr könnt euch denken, oder? Wir haben dann die entsprechenden Machtkonzentrationen auch, und das führt aber auch zu kritischen Single Point of Failures. Also, dass es einen Punkt gibt, wenn da irgendwas passiert, sei es politisch, sei es technisch, irgendwas, das kracht dann zusammen. Und das natürlich gepaart mit komplexen und fragilen Lieferketten, wie wir sie heute in unserer globalen Wirtschaft haben, ist eigentlich eine Katastrophe eine Frage der Zeit. Das ist nicht eine Frage, ob, es ist eine Frage der Zeit. Und als Beispiel, komme aus der Cybersecurity Community. Wer hat von CrowdStrike gehört? Ja? Oh. Weil ich gebildetes Publikum hier, finde ich fantastisch. Was da passiert ist, das ist eine Sicherheitssoftware, die saß ganz tief im Betriebssystem von Microsoft drin, also wurde früh geladen beim Start, hat einen Regex, ein Regular Expression, verkackt, wortwörtlich. Der Prozess ist abgebrochen, Windows konnte nicht starten und 8,5 Millionen Geräte mussten fast mit manuellem Eingriff repariert werden. Ich meine, was das kostet an Arbeitszeit und Nerven von mir, ist natürlich erheblich, oder? Und solche Dinge dürften eigentlich gar nicht passieren. Also wie ist unsere Infrastruktur aufgestellt, dass sowas passieren kann, oder? Ja, und darum spreche ich heute über die Kernpunkte und die laufenden Prozesse von diesen, also für Hardware, für auch Cloud-Hyperscaler und auch die Software, die darauf läuft. Ich habe viele Beispiele und Zahlen rausgesucht, die mehr oder weniger aktuell sind, weil niemand wirklich darüber sprechen will, und würde auch gern kurz über Wege vorwärts sprechen. Und vielleicht eine Warnung vorab, was ich erzähle, es ist extrem komplex, es ist extrem breit, ich kratze nur an der Oberfläche und bin dementsprechend ungenau und bitte da auch um Vergebung, wenn ich Dinge auslasse oder nicht ganz korrekt bin. Gut, ich habe jetzt heute den ersten Teil des Talks so eingeteilt, kann man das lesen, drei Teile, wie schon gesagt, wir haben die Hardware, das heißt Chip-Produktion, wir haben die Hyperscaler, sehr einfach, wieder vereinfacht, oder? Das sind die Cloud-Dienste, wo dann die Software drauf läuft, und wir haben die Softwareprodukte, die dann auf der Cloud laufen oder auf unseren Computern. Und ich teile das so ein bisschen auf. Ist alles sehr unsauber, aber einfach so als Orientierung. Gut, und jetzt kommen wir zur Chip-Produktion. Ich fange bei der Hardware an. Die Lieferkettenkomplexität. Habt ihr sicher alle schon gehört? Ja, ich habe ein paar Zahlen dazu. Die Produktion eines Chips benötigt oft über 1000 Schritte. Eines komplexen Computerchips, oder wie wir in unseren Smartphones haben, er kreuzt internationale Grenzen über 70 Mal und er reist über 400.000 Kilometer, oft. Nicht jeder Chip, aber oft. Und wenn man guckt, wie viele Länder sind da eigentlich involviert, das ist es wieder im Schnitt. Die direkte Kette der Wertschöpfung, das sind mindestens 25 Länder über den ganzen Globus verteilt. Und dann gibt es noch die unterstützenden Länder, die Marketing machen oder teilweise auch die Verpackung beitragen oder so. Und dann sind wir dann nochmal bei 23 mehr Länder. Also das sind, ich finde das ziemlich krass. Und wenn irgendwo ein Problem ist, dann fällt die ganze Lieferkette zusammen, oder? Um das mal geografisch zu visualisieren. Wir haben China, Südkorea und Taiwan. Die produzieren 90% der Computerchips auf der Welt. Also dieser graue Circle, der Kreis da, 90% der Computerchips. Und Taiwan produziert 60% der weltweiten Computerchips und 90% der High-End-Computerchips. Das heißt, die wir in unseren Laptops drin haben, die wir in unseren Smartphones drin haben, all das Zeugs, das wenig Strom benötigen soll und klein sein muss, kommt 90% aus Taiwan. Ja, also wenn wir dann über die Rohstoffe ein bisschen recherchieren und die Schreibfehler ignorieren, dann ist die Reduktion, das 70% des weltweiten Siliziums, daraus wird der Computerchip gemacht, das ist die Basis, kommt aus China, 60% des Germaniums und 80% des Galliums. Also damit machen wir die Leitungen plus minus auf den Chips und die Kondensatoren und so weiter. Sie sind wahnsinnig wichtig. Aber das Spannende ist, dass eigentlich die Produktion und das Design bei Computerchips geteilt sind. Also designt werden die vor allem in den USA, wo Nvidia zum Beispiel 90% der Computerchips designt, die für KI benutzt wird. Also eine Firma, dessen Aktie durch die Decke ging und ich nur darauf warte, dass sie wieder runtergeht, produziert 90%. Und auf der anderen Seite, USA, die Produktionskapazitäten sind nicht da, sie produzieren nur 9% des globalen Siliziums. Und Europa ist eigentlich ziemlich nicht im Spiel, außer eine Firma, ASML, die produziert exklusiv weltweit für fast alle High-End-Chips-Produktionen die Lithografiegeräte. Das ist die Dinger, die mit Licht die Schaltkreise auf das Silizium brennen. Das ist eine Firma, die ist europäisch und die ist so wichtig, dass die US-amerikanische Regierung Exportrestriktionen für eine belgische Firma oder Niederlande erlassen hat. Und die niederländische Regierung hat das dann 2 Jahre danach autonom nachvollzogen, wie man so schön in der Schweiz sagt. Ja, aber natürlich bei dieser Lieferketten, hier das sind jetzt nur Beispiele, gibt es größere Probleme. Also dieser Kreis hier, das ist eine geopolitisch stark sensible Region. Der Konflikt zwischen Taiwan und China wird immer schlimmer. Die Trump-Regierung ist nicht unbedingt positiv bei der Stabilisierung dieses Konflikts. Auf der anderen Seite gibt es ganz wenige Orte, die wirklich die Reinheit Produzieren von Rohstoffen, die wir benötigen für die High-End-Chips. Und letztes Jahr hat der Hurricane Helen die Spruce-Pine-Minen zerstört in der USA, die 80-90% des hochreinen Siliziums auf der Welt produzieren. Das ist eine Firma, eine Mine, und die war 4 Wochen, hat die nicht produziert, und zum Glück hatte man genug Vorräte, um die 4 Wochen zu überbrücken. Aber stellt euch mal vor, dass schlimmere Dinge passieren, oder? Wie zum Beispiel Erdbeben, Fabrikfeuer, Naturkatastrophen. Das passiert, das erwischt dann auch immer einzelne Player. Kann aber auch sein, dass zum Beispiel Hackerangriffe gezielt nicht nur einzelne Werke außer Funktion nehmen, sondern vielleicht ganze Teile der Lieferketten. Das ist ein realistisches Risiko. Genauso anfällig sind die Transportrouten für all diese Dinge, oder? Zum Beispiel haben Zeitungen geschrieben, das habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass die Houthi da beim Horn von Afrika einen Nicht-Angriffspakt mit China und Russland geschlossen haben für Schiffe, die die Computerchips nach Europa transportieren. Das heißt, man kann immer noch amerikanische Schiffe angreifen, aber russische und chinesische nicht. Und am Schluss natürlich während Covid, wo die Lieferketten gestört waren, da haben fehlende Chips die der deutschen Automobilindustrie über 100 Milliarden Euro gekostet. Also das ist eine Schätzung. Aber das sind so die Zahlen, über die wir hier sprechen. Ich finde das schon relativ stark, und ich bin viel zu langsam in der Zeit. Ja, und es geht natürlich weiter. Jetzt im Handelsstreit TSMC, das ist die taiwanesische Chip Produktionsfirma, die fast alle Hochqualitätschips auf der Welt produziert, hat verboten, dass die Technologie aus Taiwan exportiert wird, damit Taiwan im Angriffsfall vor China geschützt werden muss, oder dass die Handelspartner Taiwan militärisch unterstützen. Ja, und es gibt natürlich auch andere Strategien, die auch da mitmischeln. Und das sind gerade sehr destruktive Prozesse hier am Werk. Gut, aber jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen weg von diesen Chips mehr zu der Hyperscale-Infrastruktur. Also das sind die Clouds. Und da haben wir mal Europa angeguckt. Hier die gelbe oder zuerst das blaue. Hier, das ist die Market Size. Das heißt, wie viel Geld die europäischen Firmen umsetzen. Und das geht rauf, das ist gut, das heißt, man macht mehr Geld, oder? Aber gleichzeitig sinkt die gelbe Linie, das ist der Market Share international. Das heißt, Europa wächst langsamer als der globale Markt. Das heißt, unterm Strich, oder, verlieren wir. Kann man fragen, ja, wo geht denn das hin? Gucken wir mal hier von 2024 die Market Share-Zahlen von Amazon und Azure und so weiter an. Und wenn man da ein bisschen graben geht, dann hat Europa etwa 13% des Marktes, für das es aber ein Großteil der modernen Industrie in Europa eigentlich stattfindet. Und die Zahl ist von 2022, also vermutlich ist es noch niedriger, währenddem die USA über 70% hat des Cloud-Markts und dementsprechend auch Entscheidungen treffen kann, was wo passiert, was wo gebaut wird, was wo produziert wird und auch welche Möglichkeiten man mit dieser Infrastruktur zur Verfügung hat. Das ist auch eine Frage der Souveränität, oder? Die nächste Studie guckt das ein bisschen nach Weltregionen an. Wer ist denn eigentlich hier die Cloud, wer hat die Cloud-Leadership? Und das Spannende ist, es ist überall in den Top 3 ist Amazon, Microsoft und Google, außer China. Ich weiß jetzt nicht, wie stark ihr mit der chinesischen Politik euch beschäftigt, aber China hat irgendwann gesagt, ja, fuck it. Wir machen jetzt unsere eigene Cloud und sie sind damit erfolgreich. Und auf was ich hier hinaus will, wenn man es politisch will, kriegt man das auch hin. Oder? Jetzt vielleicht nicht gerade ein Kanton, ja. Aber in einer größeren Skala, also die Schweiz könnte schon einen wichtigen Beitrag leisten und Europa würde das auf jeden Fall schaffen, wenn sie das wollten. Ja. Und leider ist es nicht nur so bei der Cloud, sondern auch zum Beispiel bei jetzt Office Productivity Software steht hier, das, damit ist M365 gemeint oder die Google Suite, so diese Office Software, Kalender, Word, Excel, PowerPoint, E-Mail und so weiter, oder so ein bisschen das. Und je nachdem, welche Zahlen jetzt man anguckt, manchmal ist Microsoft 90%, manchmal teilen sie sich, aber der Punkt ist halt trotzdem, alle anderen sind unter 20% und das, hier sprechen wir von weltweit. Ja, Also da haben zwei oder eine Firma hat einfach fast komplettes Monopol. Und das wird sich auch nicht ändern. Und dann gibt es da ein Statement von der niederländischen National Cyber Security Center. Das hat gesagt, dass Daten- und personenbezogene Informationen, die in Europa auf europäischen Servern verarbeitet und gespeichert werden, können grundsätzlich von der US-Regierung auf Grundlage des Cloud Act angefordert werden, solange halt entsprechende Firmen, die in den USA oder wo die Regierung genug Macht in den USA darüber hat, diese Dinge betreiben. Und das sagt nicht nur das Niederländische, das sagt auch die UK. Und es sagen immer mehr, weil jetzt ist politisch opportun, das zu tun. Ja, und das hat halt einen Einfluss, also was ich hier darstelle, oder auf die Vertraulichkeit der Daten, also sensible Informationen, Fällen ist sehr schwierig zu schützen, auch jetzt aus vielleicht staatlicher Sicht, aber auch ein Problem der Verfügbarkeit, weil diese Dienste, ich sage jetzt nicht, dass das passiert, aber sie könnten von heute auf morgen alle abgestellt werden, aus zum Beispiel geopolitischen Gründen oder weil man Druck auf Europa ausüben will. Und so weiter. Und wir sind abhängig von diesen IT-Systemen. Wir können nicht ohne. Die Zuverlässigkeit ist ein essentieller Faktor für unsere Wirtschaft, für unser Staat, der auch nicht mehr ohne, die Verwaltung kann nicht mehr ohne funktionieren. Ja, aber wir sehen Entkopplungsstrategien. Also jetzt zum Beispiel bei den Computerchips, ich gehe jetzt wieder Hardware und dann Richtung Hyperscaler und Software. Also die USA versucht, lokale Produktionskapazitäten und Lieferketten auch für Rohstoffe in die USA zu holen. Der Chips Act ist da zu nennen als Regulation. Und sie sind halbmäßig damit erfolgreich. Im Moment haben sie gerade einen Streit mit TSMC, das ich vorher gezeigt habe. Also die Firma aus Taiwan will keine Firmen in der USA bauen. Und Trump ist da ganz aktiv mit dabei, mit so wie er das sonst halt macht, relativ einfach. China ist sehr spannend, weil es gibt sehr viele Exportrestriktionen, vor allem von den USA. Und China baut lokales Fachwissen auf. Sie hat die Rohstoffversorgung schon und auch Produktionskapazitäten. Und China ist nahe dran am Aufholen. Sie ist noch nicht, vielleicht noch 4-5 Jahre entfernt von wirklich High-End-Chips, aber China wird dahin kommen. Und dann ist zumindest China entkoppelt. Die EU nicht, die hängt immer noch sehr stark drin, aber sie will den globalen Marktanteil von 10% auf 20% erhöhen bei diesen Hardware-Geschichten und hat dafür 43 Milliarden Euro gesprochen. Bis jetzt hat es nicht funktioniert. Es gab sehr viele Pläne, vielleicht habt ihr in der Presse gelesen, Chip Factory da, Chip Factory there. Bis jetzt nichts passiert. Alles geplatzte dies. Und die Schweiz geht natürlich ihren eigenen Weg. Die hat die Swiss Chips Initiative gemacht mit 33,8 Millionen. Also zusammen mit der ETH Zürich. Ein wichtiger Beitrag für die Forschung auf jeden Fall, aber halt verglichen mit den 43 Milliarden von der EU. Ja, mal gucken, wie weit man kommt. Der Nationalrat hat auch eine Swiss-Chip-Strategie gefordert, wurde dann vom Bundesrat zurückgewiesen. Ging da auch um die Idee, dass man Vorräte von Computerchips anlegt. Auf jeden Fall, warum lacht ihr? Das meinte ich ernst. KPMG, das Beratungsunternehmen, hat da auch Studien dazu gemacht und die sagen, ja, es wird eine starke Entkopplung geben in den nächsten 3 Jahren und vermutlich noch viel länger. Gut, jetzt, wie sieht das bei Software und Hyperscaler aus? Da ist die USA ist die führende im Technologiesektor und sie wollen das auch behalten. Sie gehen da relativ stark auch gegen ausländische Kontrahenten vor, mit allen Mitteln, auch regulatorisch natürlich. Oder man droht mit Trump, ist auch eine Möglichkeit. China, wie schon gesagt, ist auch hier auf dem Weg der Unabhängigkeit. Und was ich sehr spannend fand, was ich erst bei der Vorbereitung dieses Talks rausgefunden habe, es gibt das Dokument 79. Wer hat von dem schon gehört? Niemand? Jemand? Ja, Adrian? Gut, ich halte diesen Teil des Talks zum zweiten Mal. Das erste Mal war Adrian auch schon dabei. Aber ja, China will per Dekret und Geheimdekret bis vor kurzem westliche Technologie bis 2027 aus staatlichen Institutionen entfernen. Und sie sind gut mit dabei. Der Marktshare ist schon zur Hälfte runter von westlichen Firmen. Und China hat das politische Ziel und es setzt es durch und es wird es höchstwahrscheinlich schaffen. Und was auch spannend ist, China hat eine lebhafte Open-Source-Szene, die mittlerweile fast komplett entkoppelt ist von derjenigen in Europa. weil halt auch da, das ist stark politisch. Wer Software kontrolliert, vielleicht habt ihr das mitbekommen, der Linux-Kernel hat vor einem halben Jahr alle 50 russische Maintainer mit einem Commit aus dem Kernel-Maintainer-Pool geworfen. Die Commit-Message war various compliance reasons. Ja, gut, also die EU versucht den Markt zu regulieren, ja, geht so halb bis eher nicht. Also Open-Source-Software wird als Hauptpfeiler identifiziert und wird auch gefördert. Bis jetzt ist aber das Geld relativ ineffizient verteilt worden. Gaia-X, ich weiß nicht, wer davon gehört hat, die europäische Cloud-Infrastruktur. Nein. Also Adrian hat hier auch Adrian Ficht hat einen guten Artikel oder mehrere sogar zu dem Thema. Ich kann darauf verweisen. Was relativ spannend ist, die Schwarzgruppe will eine souveräne europäische Cloud aufbauen und hat hat einen Deal mit Google Office Suite geschlossen. Die Details sind noch nicht so bekannt, aber ist mal was anderes und es läuft dann auch auf europäischen Servern. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zugriff dann Google noch hat auf die Daten, aber es ist interessant. Gut, also jetzt zum Zusammenfassen. Ja, für Hardware, Hyperscaler-Infrastruktur und Software ist es leider so, dass wir so stark abhängig sind von einzelnen Lösungen, dass deren Versagen zum vorübergehenden Zusammenbruch ganzer Industrien führen kann. Ich sage nicht, dass es tut, aber es kann und es wird irgendwann auch passieren, entweder absichtlich oder weil einfach Fehler passieren. Und das wird schwerwiegende Auswirkungen haben. Diese Abhängigkeiten, die wir haben, können auch aufgrund mangelnden Wettbewerbs wirtschaftlich ausgenutzt werden. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habt ihr mal von einer Firma gehört, die immer wieder Lizenzkosten erhöht und man hat keine Wahl, als mitzugehen. Und natürlich auch das Geopolitische, das mehr und mehr relevant wird, weil die, ja, ich nenne es jetzt mal Weltordnung, sich verändert und damit auch die Abhängigkeiten neu definiert werden müssen, oder? Und natürlich haben wir das Risiko von Ausfällen und Sabotagen deutlich erhöht. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur auch mehr absichern. Das sieht man auch gut mit der Situation mit Russland oder wo viele Dinge passieren, die alle Unfälle waren, weil sonst wird die Versicherung nicht bezahlen. Aber ja, wir sehen diese Effekte schon. Gut, ja, und das Fazit ist leider, Europa ist unglaublich langsam und sehr stark von US-Unternehmen abhängig. Ja, und jetzt... ist ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Also ich bin stark der Meinung, wir sollten versuchen, hier etwas zu tun. Das ist natürlich eine Mammutsaufgabe. Ich versuche jetzt ein bisschen zu umreißen, was ich sehe, wie das sehr oberflächlich, und man kann sich, ich würde mich sehr gern dann auch auf dem Bier deutlich mehr darüber unterhalten. Aber ich fange vielleicht mal mit einem Bild an über unsere IT-Landschaft. Das ist ein bisschen technisch. Was kommt? Aber ich will ein bisschen die Komplexität aufzeigen, oder? Also links haben wir die Chip-Produktion mit Design und Produktion, das ja eher getrennt ist. Also Design heißt, man macht die Pläne und Produktion, da sind dann die Fabriken und man braucht beides. Wir haben die Hardware und die Platinen, das sind da, wo die Computerchips drauf gelötet werden und mit ganz vielen anderen Chips. Und da gibt es dann das eben Design, Produktion, Firmware. Und diese Platinen, diese Hardware wird dann brauchen wir für unsere gesamte Cloud-Infrastruktur, also all die Server, die irgendwo in einem Keller stehen und sehr viel Strom benötigen und manchmal läuft KI drauf. Wir brauchen sie auch für die Endgeräte, aber wir brauchen sie genauso auch für unsere ganze Netzwerkkommunikation. Also das heißt Internet, also wenn ihr mit einem Smartphone irgendwo ins Internet geht, dann braucht sie ganzen 5G-Router, es braucht alle Systeme dahinter. Das ist eine enorme Infrastruktur, die wir etwa alle 5 bis 10 Jahre komplett austauschen müssen. Und all das führt dann auch zu recht starken Abhängigkeiten. Jetzt von der Hardware-Seite, von der Software-Seite, wenn man so Software auf der Cloud jetzt betreibt, oder, dann gibt es die Barebone-Hardware, das ist der Rechner, dann muss man aber das managen. Man hat ganz viele verschiedene Kästen, die muss man irgendwie zusammenschalten. Man muss den Netzwerkverkehr dazwischen regeln. Man muss aber auch gucken, wenn Fehler passieren, ja. Wenn darauf Dienste laufen, das wird dann virtualisiert. Das heißt, ich als Kunde sehe da nicht die einzelnen Server in vielen Fällen, sondern ich bekomme irgendeinen Zugang, wo ich dann meine Software drauf laufen lassen kann auf der Cloud. Das ist eine unglaubliche Komplexität, die im Moment schlecht durchdrungen ist und sehr stark von proprietären Playern auch dominiert wird. Und darauf läuft dann irgendwelche Containerisierungssoftware etc. etc. Und darunter haben wir die Endgeräte. Ja, ich gehe, glaube ich, zu viel ins Detail. Auf was ich raus will, eine Kernkomponente, die vielen nicht bewusst ist, als man arbeitet in diesem Gebiet, ist das sogenannte Mobile Device Management. Das ist, wenn ich auf meiner Firma einen Computer kriege, dann ist das irgendwie mit der Firma verbunden und die Firma muss oder will wissen, was darauf läuft. Also von wegen Arbeitsüberwachungsgesetz und so. Aber die Idee ist halt, dass wenn etwas auf dem Gerät passiert, dass die Firma dann das realisiert und Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und das heißt aber, dass die Endgeräte sehr nah mit Software, mit dem ganzen Cloud-Sektor oben zusammenarbeiten müssen. Und das ist fast komplett alles proprietär, undurchsichtige Software. Es passieren extrem viele Fehler. Und das ist ein Markt, der ist so schwierig zu durchdringen, weil wenn man Endgeräte automatisiert managen kann, ist das so viel billiger, als wenn man als Administrator zu jedem Gerät gehen muss und das eintippen. Das führt eigentlich dazu, dass die Leute, die die Cloud kontrollieren und das Mobile Device Management und das Betriebssystem der Endgeräte eine unglaubliche Marktmacht besitzen und dementsprechend auch die Entwicklung kontrollieren können. Jetzt kennt ihr eine Firma, die einen großen Cloud-Dienst hat, die Mobile Device Management macht und über ein Betriebssystem verfügt. Also einfaches Beispiel, oder? Aber ich meine, ich will jetzt nicht nur gegen einzelne Player hier schießen, sondern es ist ein systemisches Problem. Gut, und jetzt, wenn wir irgendwas verändern wollen, müssen wir eigentlich überall ran. Und ich will euch aufzeigen, wie eine unglaublich große Mammutaufgabe das ist. Und ich glaube, das schafft man nicht auf einmal. Wir können uns einzelne Dinge aussuchen. Und bei der, was ist die nächste Slide? Ah ja, muss ich zurück? Ich kann nicht zurück? Nein! Aha, das rendert zu lahm. Wo war ich? Ja, genau, Mammutaufgabe. Bei der Hardware-Geschichte haben wir fast keine Chance, weil das sind Milliardeninvestitionen oder vor allem wir hier als eher kleinere Community. Cloud-Infrastruktur können wir auch was machen. Aber vor allem beim Software-Stack, also was läuft eigentlich an Software auf diesen Geräten, glaube ich, können wir auch in kleineren Gruppen etwas erreichen und vor allem können wir mit ganz konkreten Prototypen auch überzeugen, dass wir das können. Und mein Vorschlag hier wäre es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das entkoppeln kann. Ich würde hier jetzt ich propagiere Open Source und offene Protokolle. Das muss ich dieser Community hier, glaube ich, nicht verkaufen. Ich gehe trotzdem kurz über die wichtigsten Punkte. Das erste ist, wenn man die Login-Effekte von proprietären Betreibern oder die Lizenzkosten unter Kontrolle bekommen will, dann muss man fast in ein offenes Modell wechseln. Also solange es individuelle Player gibt, die davon profitieren, dass ihre Produkte schwierig mit anderen zusammenzubringen sind und sie durch das einen Marktvorteil haben, so lange haben wir das Problem, dass die Produkte eigentlich nicht zusammenarbeiten wollen. Und da wäre Open Source mit offenem Code und vor allem Kopierbarkeit und einfacher Anpassungsfähigkeit ein großer Pluspunkt. Auch bei der Abhängigkeitsdiskussion ist man viel schneller. Wenn jetzt ein großer Provider von solchen Diensten von heute auf morgen sagt, hey, ich will nicht mehr oder in einem halben Jahr habt ihr keinen Zugriff mehr, dann ist man viel schneller in Alternativen hochziehen. Auch nicht super schnell, aber wenn es sein muss, kriegt man in 3 Monaten was hin, oder? Was ganz anders ist, als wenn man 5 Jahre lang die ganze Infrastruktur neu aufbauen muss. Und was ich auch sehr spannend finde, sind die Anpassungsmöglichkeiten. Und das spielt dann vielleicht auch in diesen Begriff der digitalen Souveränität rein, der ja politisch auch immer spannender wird. Und mit politischer Souveränität, da soll es nicht nur um Abhängigkeit geben, sondern auch um die Möglichkeit, die Zukunft mitzuschaffen. Dass man selbst entscheiden kann oder wir als Gesellschaft, wie wollen wir unsere IT-Infrastruktur betreiben, wo wollen wir verbessern, in welche Richtung wollen wir gehen. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, wenn wir jetzt mehr Richtung Open-Source-Software gehen. Und dann ein großes Problem, und ich bin aus der Cybersecurity, ist die Komplexität unserer Infrastruktur. Ich habe es in der letzten Slide schon gesehen, jetzt sollte es zurückgehen, gezeigt, das ist so komplex, wir haben das nicht unter Kontrolle. einfach nicht. Es versteht niemand alles und es geht so viel schief, das Beispiel von CloudStrike. Wir müssen diese Komplexität runterbringen und da müssen wir zusammenarbeiten und das geht meiner Meinung nach nur durch offene Protokolle, um Interoperabilität auch zu gewährleisten und um Standards, wie Komponente funktionieren und wie sie zusammenarbeiten. Und auch die Nachhaltigkeitsthematik, also nicht nur die digitale Nachhaltigkeit, sondern auch die ökologische. Wenn wir wissen wollen, wie viel Strom eigentlich ein Prozess benötigt, wir wissen es nicht, wir können es nicht messen, wir können es vielleicht auf unserem eigenen Computer messen, aber sobald wir auf Cloud gehen, keine Chance. Wir können irgendwelche Mischrechnungen machen, so ja, welche Dienste laufen, was bezahle ich fürs Elektrizitätswerk, ja, irgendwelche Statistik dazwischen. Das können wir machen. Aber ich weiß nicht, wie viel, was ich jetzt genau hier an Container am Laufen habe, was das an Strom benötigt. Und das ist ein ganz großes Gebiet, das erst beginnt, sich zu entwickeln. Und ich glaube, da kommt man ohne eine offene Umgangsweise gar nicht zu ehrlichen Daten, weil die Leute, die eigentlich die Infrastruktur kontrollieren, haben nicht wirklich das Interesse, diese Zahlen zu publizieren. Und jetzt, wenn wir von Open Source sprechen, da gibt es ein ganz großes, also viele Aber. Das erste natürlich Finanzierung. Ja, wer soll das bezahlen? Ich komme dann gleich dazu. Eigentlich sage ich all die Dinge auf der nächsten Slide. Ich gehe mal auf die nächste Slide. Ah nein, die übernächste Slide. Gut, also das sage ich jetzt trotzdem. Wir müssen uns überlegen, wie wir das finanzieren. Das heißt, wir brauchen alternative Modelle und wir brauchen auch eine Anschubsfinanzierung. Wir müssen deutlich professionalisieren. Diese Methode, die wir bis jetzt hatten mit Open Source Software, dass wir irgendwas in unserer Freizeit machen, das reicht nicht. Und wo wir auch sehr viel investieren müssen, ist in die Usability, also in die Gebrauchsfähigkeit. Wir müssen Software machen, die Leute benutzen wollen. Das ist meiner Meinung nach eine der größten Schwächen der derzeitigen Open Source Software. Der Kern ist gut programmiert, aber das User Interface ist eine Herausforderung. Ja, aber es ist nicht nur das, oder? Also wenn wir jetzt wirklich über Open Source Software nachdenken wollen, dann ist die Software da unten bei diesem Säulendiagramm. Wir in der Schweiz mögen Säulen, wir haben immer drei Säulen, darum habe ich jetzt auch drei gemacht. Der erste ist eine zuverlässige Finanzierung. Es darf nicht nur Anschubsfinanzierung sein, oder? Wir brauchen Finanzströme, die eine Weiterentwicklung der Software zuverlässig ermöglichen. Wir müssen Bugs fixen und Sicherheitslücken schnell beheben können. Das heißt, wir brauchen professionelle Strukturen mit Firmen und nicht Leute in ihrer Freizeit, die das machen. Wir brauchen auch Leute, die das ordentlich betreiben. Das gibt's schon. Also wenn die Software da ist, dann folgt der Betrieb meistens automatisch. Aber wir brauchen auch eine sehr starke organisatorische Governance, bis das System zumindest mal steht. Oder ein Ökosystem, wo mit vielen Komponenten, mit vielen Teilnehmern, wo wir uns wirklich auch stark darüber Gedanken machen, ja, wie fließt denn eigentlich das Geld, um das aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz wichtiger Pfeiler, an dem wir arbeiten müssen, wenn wir in die Richtung gehen wollen. Dann ist es aber auch Fähigkeiten der Leute. Ja, also wir brauchen Fachpersonen, die Software bedienen können. Das einer der Hauptgründe auch, warum Open Source Software so wenig benutzt wird, ist, weil es keine Leute gibt, die das maintainen können bei den Firmen. Das Wissen ist nicht da. Das muss deutlich besser werden. Wir müssen auch mehr Zertifizierung von Infrastruktur haben, dass wenn ich von Cloud Provider A zu Cloud Provider B gehe, ich weiß, dass die dieselben Dienste unterstützen. Weil ich als mittleres KMU, ich habe nicht die Ressourcen, da groß zu gucken, was macht das jetzt genau, oder? Sonst gehe ich einfach zum größten Dienstleister, wo ich weiß, dass der zuverlässig liefert. Also da müssen wir auch sehr viel arbeiten. Es braucht auch rechtliche Klarheit. Es ist sehr viel unklar, wenn es um Lizenzen geht von Open Source Software. Die Leute, also wenn ich eine Firma bin und ich will einen Dienst einkaufen, dann will ich mich nicht mit Lizenzen auseinandersetzen. Ich will zu einer Firma gehen und ich weiß, das kostet 20 Franken im Monat und ich weiß, was ich bekomme, oder? Und der Rest habe ich eigentlich auch schon gesagt, die Infrastruktur, also es muss einfach zugänglich sein, vielleicht sogar als Software-as-a-Service-Lösung oder dass ich es nicht selbst betreiben muss. Es muss Dienstleister geben, es braucht professionellen Support, es braucht Migrationsmanagement und wir müssen auch das ist auch sehr wichtig, die Community einbinden im Sinne von, wenn es offen ist, dann sollen auch die Leute, die beitragen wollen, zum Beispiel mit Anpassungen von irgendeiner Software an einen Adapter des lokalen Elektrizitätswerks, dass das möglich ist. Und das ist im Moment, zumindest bei den großen Playern, nicht möglich. Wie viel Zeit habe ich noch? Aber 10 Minuten mitfragen. Es muss wirtschaftlich sein, oder? Das heißt, wir können nicht einfach öffentliche Gelder nehmen und das draufwerfen. Vielleicht am Anfang müssen wir das vermutlich machen, aber irgendwann muss es wirtschaftlich werden. Es muss sich selbst tragen. Ja, jetzt wie weiter? Einiges davon habe ich schon gesagt. Wir müssen uns deutlich besser professionalisieren. Wir müssen es viel strategischer angehen, wenn wir in die Richtung gehen wollen. Wir müssen zusammenspannen. Das sind nicht einzelne Leute, sondern wir müssen es wirklich organisatorisch machen. Wir müssen oben rein in die Politik. Wir müssen das auch europaweit machen. Die Schweiz kann einen Anfang machen, aber es reicht sicher nicht. Wir brauchen ganz Europa. Und was auch ganz wichtig ist, der Markt wird das nicht schaffen. Also es braucht ein politischer Wille, dass wir das wollen. Und dann können wir das auch machen. Aber der Markt wird das nicht lösen und er wird das auch nicht stemmen können. Weil jeder Marktteilnehmer denkt nur an sich selbst und dann geht man zum billigsten Anbieter. Und das ist halt der, der die Software schon hat, der das weltweit skalieren kann, der das billig anbieten kann. Ja, nicht mit ehrenamtlicher Arbeit zu stemmen. Also das, sobald es um Professionalisieren geht, keine Chance. Auch sehr wichtig, Open Source nicht gleich gratis, das hängt wieder mit der Finanzierung zusammen, das ist aber ein Kulturbruch, den wir auch machen müssen. Ja, irgendjemand muss entwickeln, irgendjemand muss betreiben. Und wie kommen wir jetzt bei diesem Riesenbild vorwärts? Also wir müssen bei den wichtigsten Komponenten beginnen, wir müssen ganz klein und zielgerichtet starten, vermutlich so nicht mit einer großen Firma, sondern so Startup-Mode, aber trotzdem organisiert. Und was ich auch gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dass wir nicht auf Finanzierung warten müssen, sondern wir müssen zuerst beweisen, dass es geht und dann kommt vermutlich die Finanzierung. Aber dieser Gap, das ist eigentlich die große Hürde, die wir bis jetzt nicht wirklich geschafft haben zu gehen. Gut, jetzt bin ich am Ende. Hier noch eine ganz freche Werbung zum Hack the Promise Festival, das überhaupt nichts mit diesem Talk hier zu tun hat, aber das ist vom 3. bis 5. Oktober in Basel, das Festival für Kunst, Digitalität und Gesellschaft. Und wer mich kontaktieren will, Signal oder E-Mail, findet das hier. Und jetzt, glaube ich, können wir zu den Fragen kommen.
Vielen Dank, David, für deinen tollen Vortrag. Jetzt haben wir noch kurz Zeit für ein paar Fragen. Da vorne ist das Mikrofon. Bitte schön.
Mal David oder Dr. Sommer für gute Beratung. Sorry, den hast du serviert. Nein, ich meine, mega gute Inputs. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du relativ schnell ad acta gelegt hast, nämlich die Frage von Hardware und den ganzen Cloud. Und da kann man irgendwie als Schweiz nichts machen. Ich sehe schon deinen Punkt, aber irgendwoher muss ja dann die Cloud kommen und die Hardware. Und was würdest du denn da für eine Strategie empfehlen? Mit wem soll man sich da irgendwie verbünden oder soll man diversifizieren? Was würdest du da sehen?
Ich würde gerne Hardware und Cloud hier trennen, weil Cloud haben wir durchaus eine Chance. Es gibt Schweizer Cloud-Anbieter, mehrere. Die sind meistens nicht besonders groß. Aber es gibt sie, sie haben das Wissen und die können auch hochskalieren. Da wäre vielleicht die Lösung, dass man sagt, vielleicht am Anfang 5%, dann 10, dann 15 der öffentlichen Ausgaben müssen in diese lokalen Firmen fließen. Und dann kann man das relativ schnell über 2, 3, 4, 5 Jahre hochziehen und dann hat man das in der Schweiz. Das würde gehen. Müsste man auch in Europa so machen. Bei der Hardware ist das Problem, dass die Investitionen gigantisch sind. Wenn wir von einer einzelnen Chip-Factory reden, also einer Fabrik, die High-End-Chips produziert, sprechen wir von 1 bis 10 Milliarden Euro Investitionskosten für eine Fabrik, oder? Die Schweiz könnte das machen, wenn sie das wollte. Die Frage ist es sinnvoll? Die EU, die probiert das. Und ich denke, hier wäre es wichtig, dass man sich überlegt, wo man das in Europa platziert. Wir sollten ein paar in Europa haben. Die müssen jetzt nicht zwingend in der Schweiz stehen. Für High-End-Fabriken. Es gibt aber natürlich auch Chips, die sind einfacher. Vielleicht kennt ihr die Nanometer-Bezeichnung von Computerchips, so 2 Nanometer, 10 Nanometer, je kleiner, desto besser. Das sind natürlich Marketingbegriffe, aber es hängt schon damit zusammen, wie fein die Strukturen auf den Chips sind. Und wenn wir von High-End-Fabriken sprechen, dann sind das so 20 Nanometer und darunter, grob gesagt. Wenn wir jetzt aber gröbere Chips haben wollen, die wir zum Beispiel in Autos bauen können, die wir in unsere Industrie einbauen können, das können wir jetzt schon machen. Da gibt es auch schon Firmen in Europa, die könnte man genau, oder auch in der Schweiz, vielleicht, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, könnte man gleich fördern. Also genau sagen, okay, von allen Geräten, die wir kaufen oder die die öffentliche Hand beschafft, da 20% muss in diese Firmen und dann wachsen die auch. Aber wir können mit diesen Chips halt keine Laptops herstellen, keine Smartphones, weil die sind zu groß, die brauchen zu viel Energie. Beantwortet das deine Frage? So halb. Europa, ja. So.
Ja. Also vielen Dank für deine Antwort. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Ich glaube, es sind noch keine weiteren Fragen vorhanden.
Gut. Könnt auch einfach reinrufen.
Genau, ja. Also ich hätte eine Frage, du hast ja vorhin die Komplexität erwähnt. Und das hat mich dann gleich erinnert so an Klimawandel und jetzt das mit den Abhängigkeiten. Ich hoffe, dass das dann irgendwie besser funktioniert wie beim Klimawandel, meine ich. Was meinst du da dazu?
Ui.
Zwei sehr also, komplexe Themen, die...
je Komplexität besitzen, so multikomplex. Ja, also Klimawandel, das eine ist, Klimawandel, die Umwelt hat keine Lobby, was es unglaublich schwierig macht, dafür zu kämpfen, dass es sich ändert. Also man sieht, wie man da regelmäßig gegen eine Wand läuft. Ich glaube, bei dieser Thematik, da kann es eine Lobby geben und die wird immer stärker und stärker, vor allem mit jetzt Trump. Und die Münchner Sicherheitskonferenz, das ist ja relativ kurzfristig passiert, wer hat davon gehört? Ja, kurz nach dem Gipfel in Paris und dann die Münchner Sicherheitskonferenz hat Macron eine Krisensitzung einberufen aller europäischen Staatschefs, um diese Thematik, diese und andere Thematiken der Abhängigkeit zu besprechen. Offiziell ist bei der Sitzung nicht besonders viel rausgekommen, aber das ist schon ein sehr starkes Signal, dass die Staatschefs langsam begreifen, dass das ein dringendes Problem ist. Und die Regierungen, die brauchen mal 1 bis 2 Jahre, bis sie irgendwelche Programme haben, um das zu finanzieren. Aber dann, glaube ich, kommt man in einen Modus, wo man anfängt, an diesem Problem zu arbeiten. Und am Anfang wird es natürlich ein riesen Durcheinander sein, aber die Komplexität müssen wir runterbringen, auch um die Sicherheit zu managen. Je mehr Sicherheitsvorfälle, das es gibt, und das kann absichtlich oder unabsichtlich sein, es kann Sabotage sein, es kann Cybercrime sein, aber es können auch einfach Leute sein, die im Halbschlaf zu früh auf Enter gedrückt haben und dann alle Pensionsdaten gelöscht haben oder so. Da werden wir uns dagegen schützen, mehr und mehr, weil diese Skandale werden kommen.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Genau. Ja. Danke.